Könnt ihr unseren heutigen Predigtext aufschlagen, Lukas 4, 31 bis 34. Der schottische Schriftsteller Bruce Marshall hat das Buch Das Wunder des Malachias geschrieben. Vielleicht kennt es auch jemand, wurde auch mal verfilmt, so in den 50er oder 60er Jahren. Und darin geht es um den schlichten englischen Priester, dem es in der Seele wehtut, dass die Menschen nicht mehr das Evangelium hören, dass ihnen egal ist, dass keiner mehr dran glaubt. Und um diese gleichgültigen Zeitgenossen mal aufzurütteln, da entschließt er sich, Gott um ein Wunder zu bitten. Und zwar versenkt er sich ins Gebet und betet darum, dass so ein übles Vergnügungs- und Tanzlokal, das direkt neben der Kirche steht, mit allen, die da drin leben und arbeiten, auf einen einsamen Felsen im Meer versetzt wird. Und Gott tut tatsächlich dieses Wunder, das ist natürlich eine frei erfundene Geschichte, und das Lokal wird auf diesen Felsen versetzt. Der Priester, der freut sich riesig, geht in seine Kirche, stimmt einen Lobgesang an. Aber es ist ganz interessant, wie die Welt außenrum auf dieses Wunder reagiert. Die Zeitungsreporter wollen den Priester interviewen. Die Zirkuskünstler wollen wissen, wie dieser Trick funktioniert. Die Wissenschaftler erklären, das sei alles nur religiöser Betrug. Der Besitzer vom Tanzlokal fordert Schadenersatz. Die Mädels, die da getanzt haben, die halten das Ganze für eine großartige Sache und für eine tolle Reklame. Aber zum Glauben kommt kein Mensch. Und in unserem heutigen Text, da geht es auch um Wunder. Aber die Wunder sind nicht die Hauptsache. Es geht eigentlich hauptsächlich um die Predigt von Jesus und dass die Predigt mehr Wert hat als diese Wunder. Wir lesen zusammen den Text in Lukas 4, Verse 31 bis 44. Und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte, und er schrie mit lauter Stimme und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Und ein Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist das für ein Wort, dass er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren? Und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen, sie zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen: Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort, und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm, und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa. Ich möchte noch mal kurz beten, bitte bleibt dazu sitzen. Herr Jesus, danke, dass wir was von deiner Macht in diesem Text sehen, dass wir sehen, wie du Wunder tust und wie du predigst. Und wir bitten dich darum, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es annehmen können Und ich bitte dich für mich, dass ich deinem Wort nicht im Weg stehe. Amen. Ich habe die Predigt mal so überschrieben: Jesus, der vollmächtige Prediger. Und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt: Jesus kannte seinen Auftrag. Kennst du deinen? Und der zweite: Jesus ist größer. Vertraue ihm. Erster Punkt: Jesus kannte seinen Auftrag. Kennst du deinen? Wir lesen hier im ersten Vers, also im Vers 31, dass Jesus nach Kapernaum ging. Davor hat er in Nazareth gepredigt und dort war er von den aufgebrachten Juden fast in Felsen hinuntergestoßen worden, weil sie über seine Lehre verärgert waren. Und jetzt geht er nach Kapernaum und lehrt wieder. Und wir können davon ausgehen, dass er nicht nur an einem Sabbat gelehrt hat, sondern an mehreren. Wer von euch die Elberfelder Übersetzung liest, der sieht es auch deutlich im Text. Da heißt es dann: und lehrte sie an den Sabbaten. Also nicht nur an einem Sabbat, sondern an den Sabbaten. Und ja, Lukas greift jetzt eben einen dieser Sabbate exemplarisch raus und sagt, was da alles geschehen ist. Jesus erkannte seinen Auftrag, weil er war da, um zu lehren. Und er hat sich durch diesen Rückschlag in Nazareth nicht davon abhalten lassen. Er wusste, was zu tun war, und das hat er auch getan. Und von diesem Auftrag, da konnte ihn weder dieser Rauswurf in Nazareth abhalten, noch dann später der Versuch der Volksmenge in Kapernaum, als sie ihn da behalten wollen. Er sagt ihnen: ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt, steht in Vers 43. Und diesem Auftrag, dem kam er wirklich nach. Im Vers 32, da lesen wir, dass die Leute von seiner Lehre betroffen waren, weil er mit Vollmacht geredet hat. Also die Leute waren betroffen wegen dieser Vollmacht von Jesus, nicht in erster Linie wegen diesen Wundern, die er getan hat, sondern weil sie gemerkt haben, da hat einer Vollmacht, der hat was zu sagen. Und diese Vollmacht, die hat mindestens zwei Aspekte. Einmal die juristische Vollmacht, also so wie ich auch jetzt jemand eine Vollmacht geben könnte, für mich Bankgeschäfte oder sowas zu erledigen. So war Jesus bevollmächtigt von Gott, um das zu tun, um seinen Auftrag auszuführen. Er sagt in Vers 43, denn dazu bin ich gesandt, um zu verkündigen. Ein ganz klarer Auftrag, eine Bevollmächtigung von Gott. Und zweitens hat diese Vollmacht noch den Aspekt, dass man bei Jesus auch gemerkt hat, er hat wirklich was zu sagen. Wenn man möchte, könnte man das auch als Geistesmächtigkeit bezeichnen. Er hatte einfach Autorität. Man wusste, das, was er sagt, das gilt auch. In Markus 1, ab Vers 21, ist die Parallelstelle zu diesem Text hier im Lukas-Evangelium. Da heißt es an der Stelle im Vers 22, Markus 1, er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Bei den Juden war es wohl so, habe ich mir sagen lassen, also auch wenn man den Talmud liest, praktisch die Auslegung zum Alten Testament, wo die verschiedenen Rabbiner erklären, wie die einzelnen Gesetze zu verstehen sind, da nehmen diese Rabbiner, also diese Schreiber des Talmud, die nehmen immer wieder Bezug auf andere Rabbiner, sagen dann: Rabbiner so und so hat gesagt das, oder Rabbiner der und der hat gesagt das, und deswegen sage ich so. Sie müssen immer wieder ihre eigene Aussage durch die Aussagen von anderen Rabbinern abstützen oder untermauern. Und bei Jesus, da war das ganz anders. Er hat nicht so gelehrt wie die Schriftgelehrten zur damaligen Zeit. Er hat nicht gesagt, Rabbi so und so hat gesagt und deswegen, sondern er hat gesagt, in der Bergpredigt finden wir das ganz oft, diese Wendung: ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Er braucht kein Zitat von irgendeinem Rabbi, um seine Lehre zu beweisen. Er sagt einfach, ich aber sage euch. Und das konnte er sagen, weil er selbst Gott war und ist. Und das war natürlich eine Autorität, die seine Zuhörer bis dahin nicht kannten. Die waren das nicht gewohnt, so eine Autorität vor sich zu haben, aber sie haben das ihm abgespürt. Er hat wirklich Vollmacht, dieser Jesus. Und offensichtlich hat seine Botschaft, die er weitergegeben hat, die hat die Herzen erreicht. Und das finden wir immer wieder in den Evangelien, dass Menschen betroffen sind von dieser Botschaft, die Jesus verkündigt hat. Diese Botschaft hat die Leute getroffen. Wie sie dann reagiert haben, war unterschiedlich. In Nazareth waren sie auch betroffen von seiner Lehre und sie haben dann versucht, ihn vom Felsen runterzustürzen. In Kapernaum, da waren sie eigentlich einfach nur betroffen. Und an anderen Stellen, da haben wenige Sätze von Jesus gereicht, um Menschen komplett zu verändern. Dass Menschen alles stehen und liegen lassen, ihm nachfolgen. Also bei Jesu Botschaft kann man sagen, geht ins Ohr, trifft das Herz. Aber es liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen, mit dieser Botschaft und mit diesem Betroffensein richtig umzugehen. Jesus kannte seinen Auftrag. Sein Auftrag war es, zu verkündigen. Nicht in erster Linie Gutes zu tun und Menschen zu heilen und Wunder zu tun. Hat er auch getan. Sehen wir ja auch in unserem Kapitel an diesen ganzen Heilungen. Aber sein wichtigster Auftrag war die Verkündigung. Und ich denke, dass wir das aus diesem Text auf jeden Fall lernen können. Schon in der Einleitung wurde es deutlich, dass diese großen Wunder nicht die Massen in die Kirchen bringen. Bei diesem Priester Malachias, da war es auch nicht so. Es war ein Riesenwunder und die Leute haben nur außenrum geredet und keiner kam zum Glauben. Aber die schlichte Verkündigung von Gottes Wort, die trifft die Menschen. Und wir sind auch herausgefordert, diesem Auftrag nachzukommen. Wir sind aufgefordert, Verkündiger zu sein. In Markus 16, Vers 5, da gibt Jesus seinen Jüngern, kurz bevor er in den Himmel auffährt, noch den Auftrag, das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkündigen. Und er sagt ja nicht, tut Wunder und wartet, bis die Leute zu euch in die Gemeinde kommen, sondern er sagt, verkündigt das Evangelium. Das ist der Auftrag, den die Jünger bekommen haben, der auch für uns heute noch gilt. Also wir haben diesen Auftrag, an diesem Auftrag, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wie wir diesem Auftrag jetzt nachkommen, da lässt uns Gott einen Spielraum, sage ich mal. Also er sagt nicht, verkündigt das Evangelium, indem ihr Straßenevangelisation macht oder nur Straßenevangelisation macht oder verkündigt das Evangelium, indem ihr nur Traktate verteilt. Oder er macht da keine Einschränkung, wie das genau auszusehen hat. Sondern er gibt uns Freiheit, wie wir das machen können, aber verkündigen soll man auf jeden Fall. Ich denke, für die Menschen, die mit uns in unserem täglichen Leben viel Kontakt haben, für die ist unser Leben schon eine Verkündigung. Oder sollte auf jeden Fall eine Verkündigung sein. Aber diese Verkündigung sollte auch nicht die einzige sein, die diese Menschen von uns bekommen, sondern wir sind auch bei ihnen herausgefordert, ihnen das Evangelium weiterzusagen, ihnen das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Und dann muss unser Leben natürlich dieses Predigen auch unterstreichen und darf es nicht durchstreichen. Dann gibt es Leute, die kennen wir einigermaßen gut, die sehen wir immer wieder, aber die haben keinen Einblick in unser Leben, die sehen nicht, wie lebt denn der Philipp, wie lebt denn irgendjemand anderes. Wie der Postbote zum Beispiel, den sehen wir wahrscheinlich fast jeden Tag, oder den Paketboten, die Kassiererin beim Aldi oder Leute, die wir regelmäßig wieder auf der Straße treffen. Mit denen können wir uns natürlich freundlich unterhalten und sie auf Jesus hinweisen und vielleicht ihnen bei Gelegenheit auch mal ein gutes Buch oder ein Traktat weitergeben. Da können wir so verkündigen. Und andere Leute, die sehen wir nur einmal im Leben. Die neben uns im Zug sitzen, wenn wir irgendwo hinfahren oder im Flugzeug, wenn wir in Urlaub fliegen. Der LKW-Fahrer, der uns die Waschmaschine liefert, die wir bestellt haben. Oder Leute, die wir im Urlaub treffen. Die sehen wir wahrscheinlich nur einmal im Leben. Und da sollen wir auch Verkündiger sein. Da sollen wir das auch nutzen. Da können wir ihnen auch ein Traktat weitergeben. Da können wir ihnen auch unser Lebenszeugnis erzählen, je nachdem, wie lange wir eben Zeit mit ihnen haben. Wichtig ist einfach, dass wir uns bewusst sind, dass wir zum Verkündigen berufen sind. Nicht einfach nur zum neben den anderen Leuten herleben, sondern wir sind zum Verkündigen berufen. Und wir sollten die Möglichkeiten nutzen, die Gott uns gibt und auch bewusst um solche Möglichkeiten beten. Es war ganz interessant, als ich gerade diese Sätze aufgeschrieben habe beim Predigtvorbereiten, kam eine Frau hier in die Freikirche rein, die einfach nur aufs Klo wollte. Durfte sie natürlich. Und als dann irgendwann wieder rauskam, da habe ich ihr dann so ein Faltblatt von der Freikirche mitgegeben und noch ein evangelistisches Buch. Da hatte ich keine Zeit, ihr eine große Predigt zu halten oder irgendwas, aber ich wollte einfach auch was mitgeben. Und dass wir einfach solche kleinen Möglichkeiten auch nutzen, die Gott uns gibt, dass wir dafür offene Augen haben. Wie schon mal gesagt, dass wir auch dafür beten, dass Gott uns die Werke zeigt, die er für uns vorbereitet hat. Und ich denke, in unserem Leben gibt es viele Möglichkeiten, die wir nutzen können, um zu verkündigen. Es kommt nur darauf an, dass wir sie auch nutzen. Wir können Traktate verteilen, das geht. Wir suchen übrigens auch noch Mitarbeiter für den Büchertisch, den evangelistischen, den wir anbieten wollen. Also wenn ihr sagt, das wäre was für mich, dann meldet euch doch mal bei mir. Oder wir können Kindern auf dem Spielplatz biblische Geschichten erzählen. Sollte auch irgendwo in Oberbayern so eine Gemeinde geben, die haben so ein christliches Puppentheater. Und die gehen da wohl echt jeden Samstag im Sommer bei schönem Wetter auf die Spielplätze und erzählen da biblische Geschichten. Ja, ihr wisst, glaube ich, wen ich meine. Hier, Freikirche Traunreuth, Mischas Geschichten. Auch da brauchen noch Mitarbeiter. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, meldet euch auch bei mir. Wäre schön, wenn wir da wirklich wieder Teams zusammenkriegen. Das sind Möglichkeiten, wo wir wirklich verkündigen können. Wir haben da total offene Türen. Die Stadt Traunreuth fragt uns sogar an, ob wir auf dem Stadtfest nicht wieder Mischas Geschichten machen wollen. Das sind Möglichkeiten, da beten andere Gemeinden jahrelang drum und kriegen es erst nicht. Dann können wir natürlich auch persönlich einfach Zeugnis geben. Wir können Traktate in Briefkästen verteilen, wie es auch viele von euch machen. Wir können uns einen Aufkleber aufs Auto hinten drauf machen, wo drauf steht, Jesus rettet. Auch das ist eine Art Verkündigung. Man kann auch im Internet verkündigen. Man kann sein Facebook-Profil oder WhatsApp-Profil entsprechend gestalten mit einem Bibelvers. Oder man kann im Chat oder in irgendwelchen Foren Menschen auf Jesus hinweisen, die vielleicht total verzweifelt sind und die Hoffnung suchen. Gerade in der digitalen Welt gibt es so viele Möglichkeiten und auch einigermaßen anonyme Möglichkeiten. Wenn ihr sagt, ich traue mich nicht, mit Menschen auf der Straße über Jesus zu reden, ich bin nicht der Typ, um eine Straßenevangelisation zu halten, dann versuch's mal im Internet. Da guckt dir keiner in die Augen, wenn du da rot wirst, macht es nichts aus und du kannst was schreiben. Versuch's doch mal. Und vielleicht werden wir auf dieser Erde auch nie was von dieser Frucht sehen, die Gott dadurch gibt, die durch unsere Verkündigung entsteht. Und trotzdem sollen wir verkündigen. Jeder von uns auf die Weise, wie Gott ihn auch begabt hat und wie Gott es ihm ja auch aufträgt. Ich möchte nochmal an den kleinen Mann von der George Street in Sydney erinnern, den Mr. Gino. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte. Entschuldigen Sie, sind Sie gerettet? Kommen Sie in den Himmel, wenn Sie heute Nacht sterben? Diese beiden Sätze waren das, ja, wo das Traktat, das er weitergegeben hat, das waren die Dinge, die Gott benutzt hat, um das Leben von Menschen von Grund auf zu verändern. Es braucht nicht viel, um ein Verkündiger zu sein. Wir müssen nur damit anfangen. Und Jesu Auftrag war es, das Evangelium zu verkündigen. Und unser Auftrag ist genau dasselbe. Und bitte Gott darum, dass er dir auch zeigt, wie du das machen kannst. Der zweite Punkt heißt, Jesus ist größer, vertraue ihm. Vers 33 von unserem Text in Lukas 4, da begegnet uns ein Mann, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. So steht es im Text. Und warum steht hier ausdrücklich unreiner Dämon oder Geist eines unreinen Dämonen? Gibt es etwa auch reine Dämonen? Nein, es gibt es nicht. Allerdings kann es sein, dass die Menschen, die er an die Lukas sein Evangelium schreibt, ihr erinnert euch daran, an den hochgeehrten Theophilus und wahrscheinlich auch an andere Leute, die Heidenchristen waren, dass die so ein Denken im Kopf hatten. Es gibt gute und es gibt böse Dämonen, schwarze und weiße Magie. Aber das gibt es nicht. Und das macht er hier auch dadurch nochmal ganz klar, ein böser Dämon, nichts, mit dem er spaßen könnte. Und als Christen, da wissen wir, dass die unsichtbare Welt Realität ist. Das finden wir immer wieder in der Schrift. Wir hören von Engeln, die Diener Gottes sind, die zum Beispiel der Maria die Geburt Jesu verkündigt haben, die den Hirten auf dem Feld erschienen sind. Und es gibt den Teufel und seine Dämonen, die gefallenen Engel, die ja, es auf die Menschen abgesehen haben, die darauf aus sind, Menschen ins Verderben zu stürzen. Schlag mal mit mir auf Epheser 6, die Verse 11 und 12. Da wird es auch nochmal deutlich. Epheser 6, die Verse 11 und 12. Da geht es um die geistliche Waffenrüstung nachfolgend. Hatten wir ja bei den Gemeindegebetswoche, haben wir das ausführlicher betrachtet. Und davor heißt es ab Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also da tobt wirklich ein Kampf um Menschenseelen. Und dagegen richtet sich auch unser Kampf. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt auf den Marktplatz gehen müssen und irgendwelche Dämonen austreiben oder ja, wie das in charismatischen Kreisen teilweise gelehrt wird, dass wir so Gebietsdämonen erkennen müssen und die wegbeten. Das ist nicht so. Aber wir stehen hier in einem wirklichen Kampf. Aber als Christen haben wir den auf unserer Seite, der auf Golgatha über Hölle, Tod und Teufel gesiegt hat. Wir stehen auf der Siegerseite. Und hier in der Synagoge von Kapernaum allerdings, da ist ein Mann, der bisher nichts mit Jesus zu tun hatte. Und der deshalb auch unter dem Einfluss von diesen Dämonen stehen konnte. Interessant ist ja eigentlich, dass dieser Besessene überhaupt in der Synagoge ist, dort, wo wir ihn eigentlich gar nicht vermuten würden. Wir würden ihn eher auf dem Friedhof vermuten, wo er in irgendwelchen Gräbern rumwühlt oder irgendwo bei einer schwarzen Messe. Aber nein, er ist hier in der Synagoge in Kapernaum. Und ich glaube, das sollte uns auch eine Warnung sein. Wir haben es vielleicht öfter mit Menschen zu tun, die unter einem dämonischen Einfluss stehen, als es uns lieb ist. Menschen, die sich irgendwann in ihrem Leben auf die finsteren Mächte eingelassen haben. Vielleicht nicht mal richtig bewusst, aber die irgendwelche Beschwörungsformeln nachgesprochen haben, die sich dadurch mit dieser unsichtbaren Welt eingelassen haben. In dem Zusammenhang ist das Zeugnis von Markus Blietz sehr interessant. Könnt ihr euch nachher draußen eine DVD mitnehmen, mal das Zeugnis anhören. Gibt es da als Bonusmaterial auf so ziemlich jeder DVD. Sehr interessant, was er da auch erlebt hat in diesem Bereich des Okkultismus. Und dann gibt es auch in unserer ganzen Gesellschaft eine Tendenz hin zu diesem Okkulten. Müsst ihr euch nur mal anschauen, was man in einer durchschnittlichen Buchhandlung alles an okkulten Büchern finden kann. Also da graust es einem, wenn man das mal mit offenen Augen sieht, wie viel da in dieser okkulten Richtung gemacht wird. Und auch geschrieben wird und was Leute offensichtlich auch kaufen, sonst wird es ja nicht verlegt werden von den Verlagen. Und diese okkulte Invasion, wie man es auch immer nennen möchte, die macht auch vor den Kindern nicht Halt. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe. Oder die kleine Hexe von Preußler, wie heißt er mit Vornamen, ich weiß es gerade nicht. Harry Potter. Das sind nicht einfach nur harmlose Kassetten oder CDs oder Bücher, sondern da werden Kinder schon von klein auf offen gemacht für Hexerei und Zauberei. Da wird gut dargestellt, was für Gott ein Gräuel ist. Die Bibi Blocksberg ist eine gute Hexe, aber trotzdem, da wird diese Hexerei, da wird eine Hemmschwelle gesenkt bei den Kindern. Ach, Hexen ist doch gar nicht schlimm. Wenn wir uns dann anschauen, was Gott von dieser Sache hält, dann merken wir müssen da echt unsere Einstellung ändern. 5. Mose 18, die Verse 10 bis 12. 5. Mose 18, 10 bis 12. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer, oder ein Zauberer. oder einer, der Geister band, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Also hier in 5. Mose 18, da werden Kinderopfer und Zauberei im gleichen Atemzug genannt. Zauberei ist für Gott genauso ein Greuel, wie wenn einer sein eigenes Kind umbringt und es irgendeinem Götzen im Feuer verbrennt. Und das ist die Tragweite, mit der wir es zu tun haben bei dieser okkulten Sache. Und da fällt auch dieser ach so nette Zauberlehrling Harry Potter mit runter. Und gerade als Eltern sind wir herausgefordert, unsere Kinder vor sowas zu bewahren. Unsere Kinder sollen sich nicht mit Dingen beschäftigen, die Gott zutiefst verabscheut. Und wir selber sollen es natürlich auch nicht. Und dann noch ein Wort an die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen unter uns. Könnt ihr mal überlegen, was ihr für Filme anschaut? Um was geht es dort? Wird dort auch Okkultes, irgendwelche Zauberei, was weiß ich, magischen Dinge, wird es da auch als gut bewertet? Was für Filme schaut ihr euch an? Was für Computerspiele oder was für Spiele habt ihr auf dem Smartphone? Geht es da um Magie, um Zauberei oder andere okkulte Dinge? Und wenn ja, dann trenn dich davon. Das ist es sicherlich wert, sich davon zu trennen. Ich würde die Grenze lieber 10 Meter weiter zu früh ziehen, als nur 1 Millimeter zu spät. Und als Jesus in der Synagoge auf diesen Mann trifft, der ja von diesem Dämon besessen ist, da schreit dieser Dämon schon los, bevor Jesus auch nur ein einziges Wort zu ihm sagt. Vers 34 in Lukas 4. Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus der Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und diesen Dämon, den packt die Panik, als Jesus nur in seine Nähe kommt. Und das finde ich unglaublich schön. Dass allein die Gegenwart Jesu ausreicht, um die Dämonenwelt in Angst und Schrecken zu versetzen. Jesus ist stärker als die Dämonen. Jesus ist stärker als der Teufel. Er ist der Sieger von Golgatha, nicht der Verlierer, sondern der Sieger von Golgatha. Manchmal sprechen Leute davon, dass Gott den Gegenspieler hat, den Teufel, und ich weiß, was damit gemeint ist. Aber wenn wir den Teufel als Gegenspieler Gottes bezeichnen, dann stellen wir ihn praktisch auf eine Stufe mit Gott. Weil wenn es dann einen Spieler gibt und einen Gegenspieler, dann sind die sich irgendwie ebenbürtig. So wie wenn zwei Menschen miteinander Schach spielen, Spieler und Gegenspieler. Aber so ist es nicht. Der Teufel ist nicht der Gegenspieler Gottes, sondern er ist ein Feind Gottes, aber er ist und bleibt auch ein Geschöpf, und Gott ist und bleibt der Schöpfer, der unendlich viel höher und viel mächtiger ist als dieser Teufel. Teufel ist ein besiegter Feind. Und unter Jesus, wenn wir unter Jesu Blut sind, dann haben wir den Sieg auch darüber. Und Jesus befiehlt diesem Dämon auszufahren. Und der Dämon, der muss gehorchen, da gibt es keine Diskussion. Was Jesus sagt, das muss geschehen. Und dann sehen wir aber auch das wahre Gesicht von diesem Dämon, als er ausfährt. Und ich denke auch in diesem wahren Gesicht, auch das Gesicht der ganzen gefallenen Engelwelt. Am Anfang, da schmeichelt der Dämon Jesus fast noch. Er sagt, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber als Jesus ihm dann befiehlt, auszufahren, da schmeißt dieser Dämon noch den Mann, den er davor besessen hat, auf den Boden und zeigt dadurch sein wahres Gesicht. Fast wie eine Trotzreaktion. Wenn ich ihn schon nicht richtig verderben kann, schmeiß ihn dir zumindest noch vor die Füße hin. Und das ist das wahre Gesicht des Teufels. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an, und er möchte die Menschen immer verderben. Aber wenn er sich an die Menschen ranmacht, dann sagt er natürlich nicht von Anfang an, ich will dich verderben, komm, bete mich an, dann wirst du danach die Ewigkeit mit mir zusammen in der Hölle verbringen. Sondern er verspricht den Menschen was. Er verspricht ihnen Macht, Reichtum, Gesundheit, Wissen über die Zukunft. Und damit lockt er die Menschen an sich, und sie verstricken sich immer weiter in diesem tödlichen Netz. Jemand hat mal gesagt, der Teufel verspricht viel, hält wenig und zum Schluss nimmt er dir alles. Und das stimmt. Wer sich mit dem Teufel einlässt, der wird zum Schluss wirklich alles verlieren. Und gerade deshalb ist es so wichtig, im Bereich von diesen okkulten Dingen so vorsichtig zu sein und gerade unsere Kinder davor zu schützen. Ich habe früher als Jugendlicher gern so Fantasy-Romane gelesen oder als Kind auch schon von Wolfgang Holbein, wo es auch viel um so okkulte Dinge eigentlich geht, um was weiß ich, Werwölfe und alles Mögliche, was es da so gibt und Leute, die besessen sind und dadurch besondere Kräfte haben. Und nach meiner Bekehrung, da habe ich gewusst, also diese Bücher sind nichts mehr für mich, ich habe sie dann alle weggeschmissen. Und vor kurzem saß ich mal in der Arztpraxis und habe da so ein Heft durchgeblättert und da war ein Interview von diesem Wolfgang Holbein drin und auch ein Bild von ihm und seiner Familie. Und ich konnte es fast schon greifen, was da für dunkle Mächte am Werk sind in dieser Familie, wie diese ganzen Familienangehörigen und der Autor selber sowas von fertig aussahen, dass ich gedacht habe, das war damals genau die richtige Entscheidung und das mich dann einfach nochmal bestätigt hat und froh war, mich früh davon getrennt zu haben. In Vers 41, da treibt Jesus dann noch viele andere Dämonen aus. Und Jesus lässt diese Dämonen überhaupt nicht zu Wort kommen, obwohl sie die Wahrheit sagen. Sie sagen ja, du bist Christus, der Sohn Gottes. Das haben die erkannt. Das wussten sie schon lange vor den Menschen, die da waren. Aber Jesus lässt sich von diesen gefallenen Engeln keine Ehre geben. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Und das sehen wir hier ganz deutlich an diesem Beispiel. Der zweite Punkt hier heißt ja, Jesus ist größer, vertraue ihm. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass Jesus größer ist als die Dämonen. Er ist aber auch größer als die Krankheiten. Er heilt die Schwiegermutter des Petrus. Und es ist ganz interessant, wie er das macht. Also er geht nicht zu ihr hin und sagt, steh auf und sei gesund. So hat er es teilweise bei anderen Leuten gemacht. Sondern er befiehlt dem Fieber, sie zu verlassen. Jesus geht zu ihr hin, beugt sich über sie und fängt an, mit diesem Fieber zu reden. Also wenn jemand von euch anfangen würde, jetzt mit seinem Husten, seinem Hals, wie er seinem Schnupfen anfangen würde zu reden, dann würde ich sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, bist du sicher, dass dir seelisch richtig gut geht? Aber dass Jesus hier mit diesem Fieber anfängt zu reden, das ist kein Zeichen von Verwirrtheit oder von einer seelischen Erkrankung, sondern das zeigt uns, dass Jesus als der Schöpfer dieser Erde Macht hat mit seinen Worten über alles, über belebte und unbelebte Materie, über Zustände und alles, was es gibt. Hier befiehlt er einem Zustand des menschlichen Körpers zu verschwinden. Bei der Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth, da befiehlt er dem Sturm zu verstummen. Er redet mit dem Sturm. Er ist der Schöpfer. Er hat die Macht über die Materie, über Zustände, über Dämonen. Er hat Macht über alles. Denkst du, dass er auch Macht hat über dein Leben? Ich hoffe es doch. Natürlich hat er Macht über dein Leben. Und ich bin mir sicher, Jesus könnte deine Krankheit oder unter was du gerade auch immer leidest, in Bruchteilen von Sekunden wegnehmen. Er hat die Macht. Er müsste nur ein Wort sagen und es wäre weg. Aber wenn er es nicht tut, dann hat er wohl einen anderen Plan für dein Leben. Wir sind als Christen keinem blinden Schicksal ausgeliefert, das uns irgendwie hin und her beutelt, sondern wir sind unserem liebenden, mächtigen Herrn und Heiland Jesus Christus ausgeliefert. Wie ihm gehören wir. Jesus ist größer als die Dämonen, Jesus ist größer als die Krankheit und wir können ihm voll und ganz vertrauen. Ja, die Predigt hatte heute Morgen zwei Punkte. Der erste hieß, Jesus kannte seinen Auftrag. Kennst du deinen? Wir haben gesehen, dass es nicht die großen Wunder sind, zu denen wir berufen sind und auch nicht die großen Wunder, die Menschen zum Glauben bringen, sondern es ist die Verkündigung des Evangeliums. Wie kannst du in deinem Umfeld Menschen mit dem Evangelium erreichen? Der zweite Punkt hieß, Jesus ist größer, vertraue ihm. Und dazu möchte ich euch einfach noch einen Vers aus dem Lied »Bei dir, Jesu, will ich bleiben« vorlesen. Da heißt es, könnte ich's irgend besser haben, als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit. Könnte ich je getroster werden, als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Und die Antwort heißt, nein, wir könnten keinen besseren Herrn finden als unseren Herrn Jesus Christus. Amen.